wenn ich davon spreche, dass wir, dass wir anfangen sollen zu untersuchen, dann meine ich damit, dass wir den Dingen auf den Grund gehen sollen. Zu sehen, was dahinter steckt. Hört zu. Hört wirklich mal zu. Hört nicht mit dem Verstand zu, sondern hört mit eurem Herzen zu. Denn das, was ich sage, wenn man den Prozess sich anschaut, das Verstehens, dann geht das Geräusch rein, wird umgewandelt in Wort und die Meinung entsteht. Wenn er mit dem Herz zuhört, dann hört er in dem Moment, wo das Wort aus meinem Mund kommt, entsteht es in eurem Herzen sofort. Ohne dass ihr euch darüber Gedanken machen müsst, was es bedeutet oder was es heißt oder was ich damit meine. Die Meinung ist da schon festgeschrieben. Das Herz liest die Absichten, das Herz versteht sofort. Wenn wir das Ganze erst in unserem Gehirnkastel verarbeiten müssen, dann tritt da erstens eine Verzögerung auf und zweitens kommen die Missverständnisse hoch. Mit dem Herzen zu lauschen, das Dharma entsteht im Herzen, das entsteht bei euch im Herzen, und wenn es Dharma ist, das aus meinem Herzen rauskommt, dann hat es genau dieselbe Wirkung, wie ich sie beabsichtige. Oder wie, nicht wie ich sie beabsichtige, sondern wie das Dharma sie beabsichtigt. Macht euch das klar. Dann kommen die ganzen Missverständnisse nicht auf. Dann braucht ihr nicht überlegen, was hat er jetzt gesagt, sondern ihr seid einfach mit dem Fluss der Worte. Das Dharma entsteht in eurem Herzen, also schaut auf euer Herz, was da kommt. Folgt einfach nur dem Fluss, folgt dem Fluss des Dharmas und dann werdet ihr schon verstehen. Und selbst wenn es in einer anderen Sprache ist. Als ich hierher gekommen bin und noch keinen Thai konnte und in Vorträgen von Thanachar Mahapoa gelauscht habe, habe ich nur mit dem Herzen gelauscht. Und habe mehr verstanden, teilweise als die Thais, die hier waren und Thai vollkommen perfekt sprechen. Weil wenn man auf die Worte aufgeht, wenn man auf die Worte und auf die Meinung, was meint er denn damit oder was könnte er denn damit gesagt haben, wenn wir darauf aussehen, dann sind wir schon weit vom Dhamma entfernt. Und dann sind wir einfach nur in unseren Gedanken drin. Und das ist was ganz normal, was normalerweise bei uns passiert. Wir hängen in unseren Gedanken fest. Wir hängen in unserer Gedankenwelt fest und kriegen es einfach nicht mit. Das ist jetzt kein Vorwurf, wir kriegen es einfach nicht, was unten auf der Herzensebene abläuft. Und weil wir das nicht mitkriegen, und weil wir sicher sind, dass wir nicht so sind, dann reagieren wir ganz heftig. Nein, das bin ich nicht, nein, das habe ich nicht gemacht, nein, so denke ich nicht, nein, das geht nicht so. Nur auf diesem Grunde, weil wir nicht einfach mit dem Herzen sein können. Wenn wir lauschen, dann lauschen wir. Dann lauscht man dem Dhamma und das Dhamma findet keine Widersprüche. Das Dhamma weiß sogar. Und ich spreche hier aus meiner eigenen Erfahrung. Wenn ich früher im Westen Lehrern gelauscht habe, dann habe ich immer nur mit dem Herzen gelauscht. Habe immer sofort mitgekriegt, was sie sagen wollen. Habe sofort mitgekriegt, wenn man mit dem Herzen lauscht, habe sofort mitgekriegt, ob das die eigene Weisheit ist oder ob sie sich das angelesen haben. Und da war überhaupt kein Widerspruch, da war weder negative Reaktion noch irgendetwas. Sondern da war einfach nur das Lauschen. Lauschen und wieder lauschen. Und wenn da irgendwo was Interessantes hochkam, habe ich eine Notiz gemacht, das Interessantes muss ich auch untersuchen. Wenn da nichts war zum Untersuchen, dann habe ich ihn nicht kritisiert, was der für einen Scheiß redet, sondern einfach nur. Das ist das wahre Zuhören. Ein Lehrer, jede Form von Lehrer kann uns was geben. Wenn er über irgendetwas spricht, was wir noch nicht gemacht haben, dann können wir das versuchen. Dann können wir das für uns selber versuchen. Was meint er damit? Welche Erfahrung steckt dahinter? Und wenn wir das untersuchen, wenn wir den Dingen auf die Spur gehen oder den Sachen auf die Spur kommen wollen, dann machen wir das. Dann schauen wir halt, okay, da spricht er darüber, also mache ich das mal. Dann schaue ich mal für mich selber. Und wenn ich das für mich selber gemacht habe, dann verstehe ich auch, was er meint. Wenn diese Erfahrung dann dieselbe, von der er spricht, die wir mit unserem Verstand nicht verstehen, aber mit unserem Herzen nachvollzogen haben, dann können wir das auch verstehen. Und ansonsten bleibt es immer. Da bleibt es immer fraglich. Was meint er damit? Und es bleibt so lange fraglich, bis wir selber die Erfahrung gemacht haben. Haben wir die Erfahrung gemacht, von der er spricht, dann wissen wir, dass wir dieselbe Erfahrung gemacht haben. Da brauchen wir niemanden mehr zu fragen. Das ist ganz eindeutig. Ah, dann kommt kommt der Aha-Effekt. Aha, darüber hat er gesprochen. Das hat er damit gemeint. Oder aus diesem und jenem Grund hat er das gemacht. Das ist aber nur möglich, wenn wir mit dem Herzen laufen. Jemand, der das Dhamma sucht, der lauscht mit dem Herzen. Und er sucht das Dhamma in seinem Herzen. Der geht in sein Herz und schaut dazu. Und dann, welche Lehrer auch ich immer getroffen habe. Mein ersten Lehrer, ich war ihm dankbar. Ich habe großen Respekt vor ihm gehabt. Ich habe immer noch großen Respekt vor ihm. Im zweiten, das war eine Lehrerin, habe ich genauso. Ich habe viel von ihnen gelernt. Ich bin aber dann immer zum Punkt gekommen, wo Ende war. Wo sie keine Antwort mehr auf meine Fragen wussten, wie es weitergeht. Dann habe ich sie nicht dafür kritisiert, dass sie das nicht mehr wussten. Habe ihnen nicht mal gesagt. Sondern bin einfach gegangen und habe mir einen neuen Lehrer gesucht. Das ist die Art von Dhamma. Das ist im Westen für uns unbekannt. Wir kommen mal her und ich muss nur einfach grinsen, wenn ich das sehe. Ich muss innerlich wirklich grinsen. Da kommen die Leute her und kritisieren. Das ist aber nicht gut und das ist nicht gut und das ist nicht richtig und jenes ist nicht richtig. Wo kommt das her? Das ist nicht die Sprache des Dhammas. Das ist nicht die Sprache des Herzens. Das ist die Sprache der Kelesas, die besser wissen. Unser Konzit, unsere Einbildung, unsere Selbsteinschätzung. Ich weiß besser. Ich weiß es aber besser. Das kommt daher. Derjenige, der das Dhamma sucht, der hängt sich nicht an solchen Dingen auf. Der weiß, aha, okay, da ist er stecken geblieben, da ist mein Lehrer stecken geblieben, aber er kritisiert ihn nicht. Und wenn er nicht gefragt wird, sagt er nichts. Nein, das machst du nicht gut und jenes machst du nicht gut. Und ich lache innerlich. Was verstehen denn die Leute davon? Wovon haben die eine Ahnung, wenn sie sprechen, ne? Dann hat der Mahabohr bezeichnet solche Leute, das sind Leute, die auf den Kopf des Butters scheißen, ne? Die haben keine Ahnung vom Dhamma und dann fangen sie an, ja, der erhabene Buddha hat das nicht richtig gesagt oder da war er falsch oder das war nicht so richtig. Und jetzt ist das, die Zeiten haben sich ja sowieso geändert und das stimmt ja alles nicht mehr. Ja, wunderbar. Das Dhamma, das vor 2500 Jahren vom erhabenen Buddha uns mit viel Liebe und Mitgefühl dargebracht worden ist, ist genauso gültig heute, wie es damals war. Die Zeiten haben sich nicht geändert. Die Kelesas haben sich nicht geändert. Es sind noch dieselbe Art. Ob sich die Umgebung ändert, aus den Holzhütten, Steinhütten werden, das ist doch wurscht. Eine Hütte ist eine Hütte. Eine Unterkunft ist eine Unterkunft. Ob jetzt da Fahrzeuge, ob da motorisierte Fahrzeuge oder Pferdewagen laufen, ist doch wurscht. Was hat sich denn daran geändert? Was hat sich an der modernen Zeit geändert? Die Kelesas haben sich nicht geändert, das sind immer noch dieselben. Respekt. Ich spreche ab und zu mal spreche ich von der Notwendigkeit von Respekt. Respekt für den Lehrer. Respekt für unsere Eltern. Respekt für die Leute, die was für uns tun. Respekt vor uns selber und vor allen Menschen. Wenn wir uns selber nicht respektieren können, können wir andere auch nicht respektieren. Können wir andere nicht respektieren, können wir uns selber nicht respektieren. Jeden so lassen, wie er ist. Wenn wir gefragt werden, dann können wir unsere Meinung ändern. Und können wir unsere Meinung äußern. Ich hab das alles durchgemacht. Vor 16 Jahren war ich in England und nach 4 Monaten im Meditationszentrum, nachdem ich so und so viele Lehrer dort gesehen habe, getroffen habe und bei ihnen beigesessen ist und ihren Dhamma-Vorträgen gehört habe. Ich habe vieles von ihnen mitgenommen. Ich habe sie nicht dafür kritisiert, was sie da nicht alles können oder ob sie das falsch ist oder jenes falsch ist. Das hat mich nicht interessiert. Mich hat nur interessiert, was kann ich von ihnen lernen. Das war der Standpunkt. Als ich dann ins Kloster ging in England, genau dasselbe. Ich habe mich nur gewundert, ne? Ich habe mich nur gewundert, was sie dir erzählen, ne? Was für eine Art von Dharma das ist, was da rauskommt. Zu dem Zeitpunkt habe ich das Dharma schon gesehen. Deswegen wusste ich, was ist Dharma und was ist nicht Dharma. Einen Vorteil hatte ich. Aber deswegen habe ich mich nicht über sie erhoben. Ich habe mich nur gewundert, ne? Da kamen die jungen Mönche und denken, ah ja, der ist ein Laie, der hat gerade mal ein Jahr lang oder zwei Jahre lang praktiziert, was weiß der, was versteht der schon von Dharma? Und ich habe innerlich gegrinst. Ja, wirklich, ne? Aber deswegen habe ich mir das trotzdem angehört und ich habe trotzdem praktiziert. Das hat mich nicht davon abgehalten. Und da die Mönche mich da bis auf eine Ausnahme nicht gefragt haben, habe ich auch nichts gesagt. Haben die Laien mich mal gefragt, und das war dann immer in den Kaffeerunden, dann zur Nachmittagszeit, dann ist das häufiger passiert, dass die ganze Kaffeerunde, die vielleicht aus 5 oder 6 oder 7 Gruppen bestand, plötzlich vollkommen ruhig war. Man konnte in den Nadel fallen. Da hat mich jemand was gefragt und dann ich habe ihm eine Erklärung gegeben und plötzlich war der ganze Saal vollkommen ruhig. Aber solange die Leute mich nicht gefragt haben, habe ich auch nichts erzählt. Warum soll ich was erzählen? Wenn die Leute nicht zuhören wollen, warum soll ich was erzählen? Das liegt nicht an mir. Wenn mich jemand fragt, ja. Und einer der Mönche hat mich gefragt. Das war der Abt von einem der Klöster da in England. Der hat mich gefragt, was ich in meiner Meditation gemacht habe. Und dann habe ich angefangen. Ne? Wenn er mich fragt, dann fange ich halt an. Dann habe ich angefangen. Und er hat gelauscht. Er hat genauso gelauscht, wie ich ihm damals gelauscht habe. Er hat eine Stunde gelauscht, 2 Stunden gelauscht und nach 2 Stunden hat er gesagt, Martin, weißt du, ich bin jetzt 25 Jahre mehr. Aber wovon du erzählst, habe ich nicht die geleisteste Ahnung. Und das war vor 16 Jahren. Und es ist natürlich klar, dass das einen Einfluss auf mich gehabt hat. Dass ich nirgendwo ein Match finden konnte. Ein Match, jemand, wo ich noch was lernen konnte. Und dann bin ich natürlich auch eingebildet geworden. Das ist doch ganz klar. Da kommt ganz automatisch. Wenn du nirgendwo hast, der irgendwie ein Match ist, dann wirst du eingebildet. Bis ich dann hierher gekommen bin. Das Interessante ist, wie ich hierher gekommen bin. Der erste Lehrer, den ich gehabt habe, und der zweite, die Lehrerin. Beide haben sie mir ganz strikt davon abgeraten, hierher zu kommen, nach Thailand zu kommen und vor allem in das Kloster von Thanachart Mahapur. Haben sie mir abgeraten. Haben gesagt, das ist nicht das Richtige für dich. Das ist viel zu strikt für dich. Das ist viel zu streng für dich. Und das hältst du keine 2 Wochen hier aus. Und jetzt bin ich 13 Jahre hier. Dieser Thanachart Mahapur, nachdem ich ein Buch von ihm gelesen habe, es ist jemand, der die Wahrheit kennt. Der die Wahrheit aus eigener Erfahrung kennt, der die Wahrheit bis zum Ende gegangen ist. Und zu dem möchte ich. Weil das ist sicherlich jemand, der mir noch den Weg zeigen kann. Und dann kam ich hier an und es war genauso. Egal was er gemacht hat, ich habe ihm immer das Recht gegeben, dass er Fehler bei mir gefunden hat. Und jedes Mal hat er Fehler gefunden. Und häufig habe ich seine Art und Weise, wie er mich unterrichtet oder wie er mich erzogen hat, nicht verstanden. Das habe ich erst dann verstanden, wenn ich die Erfahrung gemacht habe. Dann habe ich verstanden, warum er mich denn so behandelt hat oder so, oder warum er mich in diese Richtung geschickt hat oder in jene Richtung geschickt hat. Aber es kann sein, dass ich das jahrelang nicht verstanden habe. Aber das heißt nicht, dass ich das nicht gemacht habe. Sie hat mich ihm einfach untergeordnet. Und die Unterordnung fällt uns als westlichen Personen, vor allem wenn wir gerade aus Europa kommen, aber auch aus Amerika, sehr schwer. Das gibt es nicht, dass jemand höher steht als wir. Das gibt nicht, dass jemand das alles besser weiß als wir. Ich weiß das besser, das ist nicht richtig für mich, jenes ist nicht richtig für mich. Und das musste ich mir abgewöhnen. Das ging am Anfang nicht so gut und dann hat er einen großen Schlag losgelassen. Dann hat er mich dann rausgeschmissen. Und das hat so einen großen Schock bei mir ausgelöst, dass ich mich umgekehrt habe. Und gesagt habe, so, jetzt weiß ich es. Ich habe es nie verstanden, ich habe es 5 Jahre lang nicht verstanden, warum. Und dann, nachdem, wo ich an dem Punkt der Praxis war, habe ich es verstanden, genau das war das Richtige. Genau wie er das gemacht hat, genau so war das Richtige. Hätte es anders gemacht, hätte es bei mir nur Verzögerung hervorgebracht. Oder ich wäre nie dahin gekommen. Genauso wie er das gesehen hat, genauso wie er das gemacht hat. Ob er das jetzt unabsichtlich gemacht hat oder ob er sich hat einfach von einem Dammer leiten lassen, das ist doch egal. Respekt, Achtung, Dankbarkeit, das sind alles Dinge, und Großzügigkeit, das sind alles Dinge, die auf dem spirituellen Wege, und je weiter wir gehen, umso mehr davon brauchen. Und für uns im Westen ist das verdammt schwierig. Das ist wirklich schwierig. Wenn uns jemand anmacht, wenn uns jemand auf die Füße tritt, dann halten wir ihm das vor. Und dann, wir kriegen einfach gar nicht mit, was wir machen. Wir schließen einfach ab. Wir wissen, dass es, wir mögen zwar wissen, das ist das, was ich beobachte bei anderen westlichen Menschen, wir wissen zwar, dass er recht hat, aber trotzdem sind wir verletzt. So. Und wenn wir verletzt sind, schließen wir ab. Das ist aber nicht Dhamma. Anstatt dass wir uns die Verletzung anschauen, und schauen, was er verletzt hat. Oder was da verletzt worden ist. Ob er da nicht irgendwo einen Zacken aus unserer Krone losgetreten hat, an dem wir sehr hängen. Das schauen wir uns nicht an. Sondern wir sehen nur, dass wir verletzt sind und wir spielen die beleidigte Leberwurst. Und so kommen wir natürlich nicht weiter. Wir können alles das machen, was er sagt. Wir können dann als Mahabauer folgen bis aufs Wort. Und je mehr wir ihm aufs Wort folgen, umso weniger erreichen wir. Wir müssen die Richtung, die er uns weist, die müssen wir gehen. Nach unserem eigenen Ermessen, nach unserem eigenen Gefühl, aber die Richtung müssen wir gehen. Die Richtung müssen wir einschreiten. Und wenn wir es noch nicht können, dann müssen wir es lernen. Und ich sage, und ich kann euch nur, wie gesagt, aus meiner eigenen Praxis sagen, dass die Dinge, die ihr sagt, nicht so einfach zu verstehen sind. Ich bin mal vor ein paar Jahren bin ich hingegangen und habe ihm eine Frage gestellt, weil ich einfach nicht mehr weiterkam in meiner Praxis. Er hatte mir nur eine Antwort gegeben. Die Antwort war ganz einfach. Hat er mich auch gleich gefragt, hast du das verstanden? Ich habe gesagt, ja, das habe ich verstanden. Und 4 Jahre lang habe ich versucht, in meiner Praxis diese Antwort bei mir innerlich zu verwirklichen. Das war einfach so schwierig. Was allerdings auf diesem Weg passiert ist, wo ich versucht habe, das zu verwirklichen, sind viele, viele der Fesseln weggefallen. Ich versuche einfach nur, das nachzuvollziehen, was er sagt. Bin ich zu wörtlich, dann gibt er mir eins auf den Deckel. Weil das will er nicht hören. Er will nicht hören, ob ich seine Erfahrung gemacht habe. Das interessiert ihn nicht. Er will nur hören, ob ich weitergekommen bin. Ob ich das gemacht habe, was er gesagt hat. Und wenn es Jahre dauert, und wenn es 10 Jahre dauert, und 20 Jahre dauert, oder 30 Jahre dauert. Solange ich noch nicht da bin, verstehe ich das auch nicht, was er meint, oder warum er das gesagt hat. Oder am Anfang scheint es ja ganz einfach zu sein. Aber in der Praxis fällt es dann schwierig. Das Problem ist, wir verstehen, und wir verstehen aber nicht, was er meint. Wir verstehen nicht, was der Lehrer meint, warum er das so sagt. Ne? Warum behandle ich den einen so und den anderen behandle ich so? Nicht, weil ich den einen mag und den anderen nicht mag. Das spielt für mich keine Rolle. Spielte das für mich noch eine Rolle? Dann würden einige der Leute, die hier kommen und die hier immer wieder herkommen, die dürften gar nicht mehr kommen. Weil ich die einfach persönlich aus meiner frühen Erinnerung einfach nicht mag. Und dann kann ich nichts anfangen. Bei anderen, die ich mag, die dürften alle kommen, aber die schmeiße ich teilweise raus. Das hat nichts damit zu tun. Ob ich jemanden mag oder nicht mag, hat überhaupt nichts damit zu tun. Das spielt für mich keine Entscheidung. Das ist für mich kein Entscheidungsfaktor. Entscheidungsfaktor ist, ob derjenige was lernt oder nicht lernt. Das ist für mich der Entscheidungsfaktor. Ist er bereit, was zu lernen? Dann darf er hier bleiben. Ist er nicht mehr bereit, was zu lernen? Dann muss er gehen. Es kommen nämlich andere her. Es ist ja nicht nur so, dass es... Das ist wie ein begrenzter Platz, da können nicht unbegrenzt Leute herkommen. Die Leute, die was lernen wollen, die dürfen herkommen, die anderen, die nichts mehr lernen wollen, warum sollen die herkommen? Wenn sie ihren eigenen Stiefel durchziehen wollen, dann sollen sie doch ihren eigenen Stiefel suchen. Sollen sie doch glücklich werden. Aber ich möchte den Menschen geben, die lernen wollen, ich möchte den Menschen, die hierher kommen und die Praxis von Thanatsa Mahapoa lernen wollen oder das Waldhamma lernen wollen, dann möchte ich die Möglichkeit hier geben, dass sie hier sein dürfen. Und dann muss ich eben halt einfach manchmal aussortieren, wenn so viele Leute kommen oder wenn es eng wird. Und dann müssen halt diejenigen gehen, die sich eben nicht... die ihr Yoga machen oder die dieses machen oder jene Art von Praxis machen und einfach nicht lernen wollen, sich umzustellen und oder lernen wollen, sich auf was Neues einzulassen. Wenn ich sage, untersucht, dann untersucht wirklich. Dann untersucht mit einem Forschergeist, was geht denn eigentlich vor sich. Was geht denn wirklich vor sich? Was passiert denn da? Berühre meine Hand. So. Und was ist jetzt vor sich gegangen? Es war ein angenehmes Gefühl oder ein unangenehmes Gefühl. Und dabei bleibt man stehen. Zack. Und dann bauen wir was draus aus, wenn es ein unangenehmes Gefühl, was fällt dem ein, meine Hand anzugreifen. Wenn es ein angenehmes Gefühl, ich will mehr davon. Das ist aber nicht das, was auf der unteren Ebene abläuft. Auf der unteren Ebene läuft viel, viel, viel mehr. Das sind nämlich energetische Felder. Nicht nur, dass da energetische Felder sind. Die einen Dinge sind angenehm, das ist ein Anziehen, und das andere ist eine Abstoß. Wo kommt das her? Das kommt von Lust. Oder ein Teil wird Raga Tanha. Das, was uns von einem Leben zum anderen bringt. Ganz unten bestimmt das doch. Aber was wir mitkriegen, ist einfach nur Berührung der Hand und dann sofort sind wir in Gedanken, ob das jetzt nun richtig war oder ob das schön war oder ob das nicht schön war und sind wir weg. Wir sind weg von dem Eigentlichen, was passiert ist. Und genauso ist es beim Essen. Beim Essen gehen wir sofort, das schmeckt uns gut und dann wollen wir mehr davon und so weiter. Wir kriegen eigentlich gar nicht mit, was da auf der Zunge passiert. Wir wissen eigentlich gar nicht, was das heißt Geschmack. Wir sagen nur, das schmeckt uns gut. Oder das schmeckt uns nicht. Oder wir sagen, das schmeckt uns vielleicht weniger, aber das ist gesund. Das hat doch überhaupt nichts damit zu tun, was da unten auf der unteren Ebene abgeht. Geschmack ist Geschmack. So. Berührung ist Berührung. Zack. Was passiert bei dieser Berührung? Ob die Berührung jetzt nur von einem anderen Geschlecht oder von dem gleichen Geschlecht kommt. Da passiert so viel. Da passiert nämlich all das, was im Hintergrund uns das machen lässt, was wir ständig tun. Und wir kriegen gar nichts mit. Und wir rechtfertigen das, ja, das war schön und das war angenehm. Ne? Ein Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung. Ich habe ja erzählt, ich war vor 16 Jahren, war ich in den Klöstern in England. Und da war ich Pakau, das heißt ein weiß gekleideter Anhänger, also so praktisch so wie ihr, mit acht Tugendträgern. Und die Pakaus haben halt, wie es da so üblich ist, mussten sie kochen. Und am Wochenende waren nicht nur die Pakaus, die da kochen mussten, sondern waren auch die Thai-Damen, die das Kloster unterstützt haben. So. Und dann habe ich dann zusammen mit einer Thai-Frau, soviel ich mich erinnern kann, war es eine ganz nette, habe ich zusammen mit ihr gekocht. Und beim Kochen, da kam es so ins Schäkern. Und dann plötzlich merke ich, wie meine Hand, also ihre Hand anfasst. Und das hat so einen Schock bei mir ausgelöst, dass ich sofort nach dem Essen weggerannt bin und mich irgendwo erstmal für Stunden hingesetzt habe und das Ganze reflektiert habe. Was ist da eigentlich passiert? Was ist da eigentlich abgelaufen? Was ist da passiert? Warum und wieso und weshalb? Ich habe das Jahre vorher nicht mehr gemacht. Ich habe keine Frau angerührt, weder habe ich sie noch umarmt, noch habe ich sie angerührt. Und dann in dem Moment, da kam er so, durch das Schäkern oder durch das Sprechen, da kam dann die Versuchung hoch. So. Und dann habe ich wirklich einen Schock bekommen. Und dasselbe ist so, wie lange war ich hier? Das war ungefähr 3 Jahre war ich Mönch. Und beim Mönch ist es ja ein Vergehen, wenn er eine Frau anfasst. Das muss sofort gebeichtet werden. Und wenn das auch sexuelle Intention war, dann muss er dann für eine Strafe abbüßen. Das ist nämlich eine Sangha di Sesa. Und es war bei Binderbad, ich kann mich erinnern, das war ein Neujahr. Und die Leute kamen von beiden Seiten. Es war für mich unmöglich auszuweichen. Und ich habe das nur gemerkt. Das ist immer ein elektrischer Schock. Und im Moment, wo dich jemand berührt, sei es Frau oder sei es Mann, der elektrische Schock unterscheidet sich nur von der Intensität. Also da passiert etwas auf einer Ebene. Sind wir allerdings nicht achtsam, dann reagieren wir sofort und tun das weg. Und dieses Wegtun ist genau das, wo unsere Achtsamkeit nicht da ist. Wir reagieren, wir tun es ab, wir analysieren die Situation, wir finden den Schuldigen oder wir finden das, was wir gerne mögen. Anstatt dass wir das analysieren, was unten abgelaufen ist. So, da ist von alleine aufgrund unserer 5 Kann, das ist da eine positive Ausstrahlung oder eine negative Ausstrahlung. Wenn wir nicht lernen, aufgrund unserer Übung, mit diesen Dingen umzugehen, mit diesen Dingen zu bleiben, sie entstehen zu sehen und sie vergehen zu sehen, bei den unangenehmen Gefühlen dabei bleiben zu können, ohne in Gedanken wegrennen zu müssen, bei den angenehmen Gefühlen dabei bleiben zu können, ohne wegrennen zu müssen in Gedanken, dann können wir das, dann haben wir die Fähigkeit, uns das Ganze mal, was da unten auf der unteren Ebene anzuschauen. Schauen wir uns das lange genug an, dann verstehen wir, aus welcher Sparte das kommt. Aus welcher Sparte der Kilesas das kommt. Aber reagieren wir nur, dann ist alles vorbei. Dann sind wir hoffnungslos verloren. Wir sind hoffnungslos in unseren Ideen, unseren Meinungen, unseren Vorstellungen verloren. Wir kommen nicht an die Wahrheit. Wir kommen der Wahrheit nicht auf die Spur, wir kommen nicht näher. Und solange wir nicht näher kommen, solange werden wir nicht verstehen. Sind wir auf der Ebene, wo wir wirklich diese angenehmen Gefühle oder unangenehmen Gefühle beobachten können, ohne in den Gedanken wegzugehen, ohne sie zu analysieren, ohne sie zu rechtfertigen, ohne sie zu verneinen, ohne sie zu dementieren. Sei es egal, was auch immer, sei es Schmerz, sei es Anziehung, sei es was auch immer. Wenn wir dabei bleiben können, wenn wir lange genug dabei bleiben können und je öfters wir dabei bleiben können, dann können wir sehen, die Zusammenhänge, die zu diesen Gefühlen führen. Vorher brauchen wir uns überhaupt keine Hoffnung zu machen. Brauchen wir uns nicht die leiseste Illusion zu machen, dass wir das irgendwann je verstehen. Das ist die ganze Praxis. Die ganze Praxis, was auch mit zum Asupa gehört. Das Asupa heißt einfach mal, bei den unschönen Dingen dabei bleiben zu können. Sind wir mehr ein Hasstyp, dann haben wir Probleme, bei den unschönen Dingen dabei zu bleiben. Also müssen wir das erstmal lernen. So lange, bis wir bei jedem unangenehmen Gefühl einfach gleichmütig das beobachten können. Wirklich gleichmütig. Aha, das unangenehme Gefühl ist entstanden. Aha, das unangenehme Gefühl ist vergangen. Aha, angenehmes Gefühl ist entstanden. Angenehmes Gefühl ist vergangen. Ohne dabei irgendwelche Reaktionen zu zeigen. Ohne dabei irgendwie im Geiste rausgehen zu können. Und das ist, ich weiß es nicht, aber das scheint den Menschen so schwer zu fallen. Ich hatte mir das, was ich am Anfang gehabt habe, und was mir den Weg so erleichtert hat, war es einfach diese Achtsamkeit. Ich bin gleich darauf gestoßen, ich weiß nicht, wie ich darauf gestoßen worden bin. Wer mir da meinen Kopf gewaschen hat und gesagt hat, mein lieber Freund, das ist wichtig. Als ich hier ins Kloster gekommen bin, war es mir klar, woher diese ganze Richtung kam. Diese ganze Achtsamkeit, diese ganze Übung des Beobachtens, bei den unangenehmen Gefühlen dabei bleiben zu können, bei den angenehmen Gefühlen dabei bleiben zu können. Die zu beobachten. Und wenn wir die lange genug beobachten, wenn wir die immer wieder beobachten, wie sie entstehen und wie sie vergehen, dann werden wir im Laufe der Zeit, und das kann Monate dauern, das kann Jahre dauern oder das kann Jahrzehnte dauern, verstehen, wo sie herkommen. Nur dann. Wenn wir nicht dabei bleiben können, brauchen wir uns überhaupt keine Illusion zu machen, die je verstehen zu können. Und ich möchte, dass euch das klar ist. Es ist nicht von ungefähr, diese Dinge, den Dingen auf den Grund zu gehen. Wenn ihr einen Forschergeist habt, und das war eben mein Beruf, dass ich ein Forscher war. Und dann, wenn man das auf das richtige Objekt ausrichtet, das untersucht, erforscht, von allen Seiten beleuchtet, dann kommen wir auch zur Weisheit. Dann kommen wir auch zum Verständnis. Verständnis, das nicht im Kopf entsteht, sondern Verständnis, das im Herzen entsteht. Die Weisheit. Und dann klickert es nämlich auch, dann fällt nämlich auch der Groschen. Und dann fällt auch der Groschen bei mir, warum dann Ajahn mich so behandelt hat oder so behandelt hat oder mir das gemacht hat oder mir da ständig auf die Füße getreten. Dann fällt er. Irgendwann mal, wenn ich das verstanden habe, irgendwann mal, wenn ich auf dem Punkt der Praxis bin, wenn ich diese Einsicht gewonnen habe, dann verstehe ich auch, warum er genau das gemacht hat. Mein Respekt vor ihm war am Anfang, als ich ihn gefunden habe, 100%. Jetzt inzwischen, in der Zwischenzeit ist er auf 1000% angestiegen. Immer mehr verstehe ich. Warum und wieso und weshalb. Hätte ich genauso reagiert wie viele der westlichen Mönche hier, das lasse ich mir nicht gefallen, das lasse ich mir nicht bieten. Ja, dann wäre ich genauso wahr. Dann hätte ich das abgeblockt. Jede Form von Abblockung heißt, ich will das nicht wahrhaben. Ich will das einfach nicht wahrhaben, was da abläuft. Zack, aus, Punkt. Und der ist schuldig, oder das ist schuldig, oder ich suche mir, weil ich meinen ehrwürdigen Lehrmeister nicht selber nicht angreifen will, dann suche mir halt mein Nachbarmönchen, und der ist dann schuldig dafür. Für den ganzen Hass, der bei mir entstand. Was der Lehrmeister uns damit zeigen wollte, ist, siehst du, wie viel Hass du in dir hast? Siehst du, wie viel Dukkan du noch in dir hast? Siehst du, woran du noch arbeiten musst? Siehst du das? Oder blockst du es ab? So müssen wir das anschauen. So müssen wir das beobachten. Siehst du, was da alles noch, wie viel Scheiße noch in euch drin ist? Wie viel Dukkan noch in euch? Wie viel Hass und wie viel Gier? Na, immer in dem Moment, wo das bei mir rauskam, trat er mir ganz empfindlich auf die Zehen. Siehst du es? Aber ich habe es verstanden irgendwie. Ich weiß nicht wieso und weshalb, was dieses gute Parame ist, dass ich das sofort verstanden habe. Ich habe es nämlich immer gleich auf mich bezogen. Ich habe zwar am Anfang nicht verstanden, warum mir ständig auf die Füße tritt. Oder warum er mich ständig zurechtweist, aber im Nachhinein habe ich das verstanden. Und da hakt's. Und da hakt's einfach. Da hakt's bei vielen oder den meisten der Westler. Das muss ich mir nicht bieten lassen. Das ist zu viel. Das brauche ich nicht. Das kann ich nicht. Und das will ich nicht. Zack, aus. Und damit ist die Welt am Ende. Und damit hört unsere Praxis auf. Und damit kommen wir auch keinen Stück weiter. Wenn wir nicht anfangen mit dieser Art von Untersuchung, wenn wir nicht wirklich erforschen, was da abgeht, zuerst sehen wir die Reaktion im Geist. Wenn wir diese Reaktion im Geist sehen, dann sind wir achtsam und schauen, oder reflektieren jedenfalls, was denn da kurz vor dieser Reaktion kam. Und dann das nächste Mal schauen wir, dass wir bei dem Gefühl, das die Reaktion ausgelöst hat, bleiben können. Und das nächste Mal schauen wir noch eine Stufe tiefer. Und so graben wir uns ganz langsam in die Erde ein. Immer eine Schicht nach der anderen entfernen. Immer eine Schicht der Zwiebelschale oder ein Blatt der Bananenstaude entfernen. So lange, bis wir mit unseren eigenen Augen sehen, was der Auslöser dafür ist. Und haben wir es noch nicht gesehen oder haben wir es noch nicht verstanden, dann heißt es, wir haben es noch nicht angeschaut. Wir haben es noch nicht gründlich genug angeschaut. Oder wir haben es noch nicht lange genug angeschaut. Ich spreche immer wieder davor, nicht in irgendwelche Assoziationen zu gehen, nicht in irgendwelche Mutmaßungen, was da passiert ist, sondern die Dinge nur anzuschauen. Das Herz versteht ganz von alleine. In dem Moment, wo das Herz den ganzen Prozess vom Entstehen bis zum Vergehen anzieht, ohne irgendwann einen Moment auch nur, einen Geistesmoment auch nur unachtsam zu sein, dann wird es das in diesem einen Male verstehen. Aber da unsere Achtsamkeit nicht so groß ist, brauchen wir eben viele, viele, viele Anläufe. So lange, bis wir einmal diesen Prozess von Anfang bis Ende verfolgt haben. Haben wir ihn mit unserer Achtsamkeit oder besser Gewahrsamkeit verfolgt? All diese kleinen Phänomene. Und das ist viel. Wenn ihr euch überlegt, in einem Augenblick sind 3000 Geistesmomente. Und dann müssen wir alle von den 3000 Geistesmomenten mitkriegen. Ansonsten haben wir es nicht verstanden. Aus diesem Grunde, spricht auch der erhabene Buddha, ist diese Achtsamkeit so wichtig. Und deswegen sagt der erhabene Buddha, derjenige, der diese Art von Achtsamkeit hat, für 7 Tage, 7 Nächte, nach diesen 7 Tagen, 7 Nächten kann er oder hat er die Erleuchtung verwirklicht. Ist die Achtsamkeit nicht so groß, dauert es vielleicht 7 Wochen, 7 Jahre oder 7 Monate, 7 Jahre oder 7 Leben. Oder überhaupt. Was bei den meisten von uns der Fall sein wird. Wir sind einfach nicht gewillt, bei den Dingen dabei zu bleiben. Wir sind immer gewillt, irgendwelche Schlussfolgerungen zu ziehen. Ob die nun richtig sind oder falsch sind, in dem Moment, wo wir die Schlussfolgerung gezogen haben, für den Moment ist alles klar. Das war eine Handbührung, zack, weg, aus. Wir beschäftigen mich überhaupt nicht mehr mit der Sache. Und so hält unser Vijaya in der Dunkelheit. Es verhindert unser Sehen der Wahrheit dadurch, dass es diese Schlussfolgerung zieht. Hört man ein Geräusch oder essen wir was, dann ist sofort die Schlussfolgerung, das schmeckt gut, da will ich mehr davon. Da wird gar nicht analysiert, was ist ein Geschmackssinn. Sondern wird nur reingestopft, alles was gut und schön ist. Oder was wir denken, was wir brauchen. Und was wir denken, was wir brauchen, wer denkt denn das, was wir das brauchen? Ist auch Avijja. Lern den Unterschied, und es ist nicht einfach. Lern den Unterschied zwischen Dhamma und Avijja kennen. Lernt mal die Kelesas kennen. Wenn ihr zugehört habt, ich habe gesagt, das hat bei mir, wo ich hier in diesem Kloster, ich hatte keine Ahnung, was Kelesas sind, als ich hier ankam. Ich hatte eine klasse Vorstellung von was Avijja ist. Avijja wird ja bei uns als Illusion bezeichnet. Als Täuschung, als Verblendung. So. Und dann hat es 9 Monate gedauert. 9 Monate intensive Praxis, morgens bis abends, 9 Monate lang. Ohne dass ich irgendwo weggegangen bin. War ich noch als Laie hier. Bevor ich überhaupt einen blassen Schimmer hatte, was ist das eigentlich, Kelesa? Da hat es mir dann so lange, nach 9 Monaten hat es so lange gedauert, oh, das ist das. Das Dhamma ist das und die Kelesas sind das. Ah, jetzt verstehe ich. Und natürlich, im Laufe der Zeit, in den letzten 13 Jahren, ist es immer klarer geworden. Jetzt brauche ich gar nicht mehr zu schauen, jetzt sehe ich das sofort. Das ist Dhamma, das sind Kelesas. Ich habe nichts davon, und das sage ich jetzt als Schluss, ich habe nichts davon, euch zu unterrichten. Ich brauch nicht eure Zustimmung und ich brauche nicht eure Ablehnung. Ich finde es nur interessant oder ich finde es witzig. Manchmal muss ich vor mich hingrenzen. Manche Leute kommen an und reichen mir was auf dem Tablett, ne? Weil sie das toll finden, was ich sage. Und andere schmeißen mir die Scheiße ins Gesicht. Weder das eine berührt mich, noch das andere berührt mich. Solange ich den Menschen helfen kann, reicht es auch. Ist das mein ganzer Verdienst? Würde ich irgendwelche Ruhm oder Ehre oder Anziehung oder Großartigkeit genießen wollen, ja, das wird mir immer angeboten. Da nimm den Platz, werd Abt und so weiter. Wo ich in Deutschland war, habe ich nur einen Vortrag von 2 Stunden gegeben. Und dann hat mir einer seinen Platz angeboten. Er hat gesagt, das kannst du als Kloster verwenden, kannst sofort da bleiben. Oder die Gruppe hat mich eingeladen, gib doch ein Retreat und so weiter. Ich habe gesagt, nein, das interessiert mich nicht. Es ist nicht Zeit. Diese Dinge interessieren mich nicht. Ob die Leute mich verehren oder ob die Leute mich mit Scheiße beschmeißen, das interessiert mich nicht. Und häufig ist es, mit der einen Hand geben sie was Gutes und mit der anderen Hand langen sie in die Scheiße und werfen sie auf. Für euch ist es was Wichtiges, ne? Wenn euch jemand anhimmelt oder wenn euch jemand ja von der Seele spricht, dann findet ihr das gut. Und wenn euch jemand kritisiert, dann findet ihr das schlecht. Und sofort reagiert. Und wenn euch jemand kritisiert, dann haltet euch von ihm entfernt. Und wenn euch jemand ständig was Gutes zum Essen gibt, na, oder Geld gibt, oder dieses gibt, oder jenes gibt, oder sich so um sich sorgt, dann wird das natürlich bevorzugt behandelt. So. Es interessiert mich nicht. Das ist eure Großzügigkeit, wenn ihr was geben wollt, das ist eure Großzügigkeit. Und das ist euer schlechtes Karma, wenn ihr mir die Scheiße an den Kopf habt. Das ist euer Karma. Ich habe nichts damit zu tun. Das hält mich weder davon ab zu lehren, noch bringt es mich dazu zu lehren. Weder das eine noch das andere. Wenn ihr das verstanden habt, ich brauche das nicht. Ich mache das für euch, damit ihr weiterkommt. Weil ich sehe, wie ihr darunter leidet. Ihr seht es vielleicht noch gar nicht, ne? Ihr denkt noch alle, ihr seid in dem schönen Paradies, das euch die Kelesas vormalt. Na, jetzt kommst du, oder? Ja. Oder hast du es jetzt anders überlegt? Hat sich doch nicht anders überlegt. Ja, genauso krähen wir rum. Stolz wie ein Gockel. Unsere Meinungen. Und die tun wir so laut wie möglich. Und je lauter sie sind, umso wahrer sind sie. Verkünden. Was hat es mit Wahrheit zu tun? Nichts. Was haben wir denn verstanden? Fragt euch das immer wieder. Was habe ich denn verstanden? Ich habe mich das ein paar Mal, das war nicht sehr häufig, in den 13 Jahren war das nicht sehr häufig. Ich habe mich 2 oder 3 Mal gefragt. Und dann habe ich, warum man das macht, ob das dann wirklich so richtig ist. Und dann, das hat keine Sekunde gedauert, bis ich gesagt habe, was weißt du denn? Bist du denn schon auf dem Berg? Und dann habe ich das sofort umgedreht. Was verstehe ich denn? Weißt, er schaut von einer ganz anderen Richtung auf. Oder von einer ganz anderen Warte sieht er die Dinge. Der sieht den Weg viel klarer als ich den sehe. Und ist mir klar. Das erste Mal. Und das war vor 16 Jahren. Als ich das Nibbana gesehen, zum ersten Mal. Das Nibbana gesehen habe. Wirklich gesehen habe. Da hat mir niemand zu erzählen brauchen, dass das Nibbana ist. Das wusste ich. Das war mir klar. Da braucht mir niemand zu erzählen, das ist Nibbana oder das ist nicht Nibbana oder das ist der Stromeintritt oder das ist nicht der Stromeintritt oder das ist eine tiefe Erfahrung oder das ist eine Mitte. Das brauchte mir niemand zu erzählen. Ich habe das gesehen. Und ich habe den Weg gesehen. Und am Anfang war der Weg klar. Und dann kam ein riesen dichter Wald. Da war kein Weg zu sehen. Und dann sagte er, oh, hoffentlich findest du jemanden, der dich durch den Wald zieht. Und nach dem Wald, nach dem dichten Dschungel, da kam wieder ein klarer Weg. Und in diesem Dschungel habe ich mich natürlich so, ganz klar, jahrelang herumgeirrt, nicht zu wissen, was zu tun und was, wie, welche Richtung. Immer in die falsche Richtung gelaufen. Davon habe ich aber auch gelernt. Wenn ich sehe, Leute in die falsche Richtung laufen, sehe, dann ermahne ich sie halt. Wenn sie meine Ermahnung ernsthaft nehmen oder wahrnehmen, dann tun und sie das tun. Dann müssen sie nicht dafür leiden, dass sie ständig in die Irre laufen. Wenn sie es nicht wollen, das ist ihre Sache. Sag nicht, bitte versteht es. Ich habe nichts davon. Ich ziehe mich gerne und ich ziehe mich jetzt nächste Woche auch zurück. Und das ist für mich wirklich das absolute Glück, ne? Wenn ich ganz alleine für mich irgendwo ungestört bin. Und niemand belästigen kann. Weder die Laien, die da mit ihren Dingern ankommen, ja bitte diesen Trink oder dieses Essen oder diese Nachspeise oder dieses oder jenes. Braucht ihr nicht zu kommen, sag ich. Morgen beim Binderbad kann man es in die Schale reintun. Zack aus. Das interessiert mich alles. Ich finde mein Glück in mir selbst, in meinem eigenen Herzen, da wo das Glück entsteht, da ist mein Glück. Und da brauche ich niemand anders dazu. Ich brauche niemand anders dazu, der mir sagt oder der mir bestätigt, ja Martin, du bist groß oder Martin, du bist ein arrogantes Arschloch. Brauche niemand. Ich weiß genau, was ich bin. Ich weiß ganz genau, wo ich stehe. Da brauche ich den Ajahn Mahabodhi nicht zu fragen, wo ich stehe. Ich weiß es, er weiß es. Und da braucht man nicht zu fragen, da braucht man nicht drüber zu reden. Ich brauche nicht eure Zustimmung und ich brauche nicht eure Ablehnung. Auch wenn das arrogant klingt, aber das brauche ich nicht. Es hat nichts mit Arroganz zu tun, weil ich will euch deswegen nicht unterbuttern. Ich habe kein Gefühl, ich bin für mich alleine zufrieden, wenn ihr mich nicht stört und so zufriedener bin. Wenn ich allerdings sehe, dass die Leute auf der Suche sind, auf der Suche nach Dhamma, dann helfe ich ihnen. Aber dann müsste man schon machen lassen. Und dann müsst ihr das Dhamma schon auf euch wirken lassen. Weil das ist das Einzige, was ich versuche, das Dhamma durchgehen zu lassen. Mein Herz für das Dhamma zu öffnen, sodass es bei euch ankommen kann. Was anderes tue ich nicht. Und das ist nicht immer einfach. Das kostet sehr viel Energie. So. Und ich hoffe, ihr habt gut zugehört und ich hoffe, ihr habt es verstanden. Das ist ein langer, mühseliger Weg. Alleine diese Achtsamkeit, alleine diese Gewahrsein. Und das Ganze, das wird unter dieser eine große Glocke von einer super Praxis gefasst. Dem Unangenehmen nicht auszuweichen, sondern die unangenehmen Dinge mit Gleichmut zu betrachten. Jegliche Reaktion, die wir haben, ist falsch. Jeglicher Gedanke, jegliche Reaktion ist einfach falsch. Es blockt das Ganze nur ab. Und das ist die große Macht. Und das ist die große Kraft der Kelesas, die sie über uns haben. Sie tun sofort alles irgendwo in eine Sparte rein und damit ist es gegessen. Es ist gegessen. Da brauchen wir da verschwenden wir keinen zweiten Gedanken. Egal was es ist, ob es was zum Essen war oder ob es eine Berührung war oder es dies war oder jenes. Sofort gegessen, sofort abgehakt, zack. Und da verschwenden wir keinen zweiten Gedanken. Und so blocken sie uns vor dieser Wahrheit ab. So wirklich, so halten sie die Wand, die Nebelwand vor uns. Mit Hilfe dieser Dinge. Und wenn ihr da nicht rangeht, wenn ihr da nicht mit unsäglicher Geduld rangeht und immer wieder versucht dabei zu bleiben. Und das Dabeibleiben ist nicht einfach. Da wehrt sich alles. Das ist, als ob unser Körper dann auf elektrischen Stuhl sitzt. Der kann das nicht aushalten. Der sitzt auf dem elektrischen Stuhl. Der will nicht dabei bleiben. Und da brauchen wir unsägliche Mühe, unsägliche Geduld, um da einfach mal dabei bleiben zu können. Und nicht nur bei dem einen, sondern bei allen Dingen, die passieren. Und das passiert, das wechselt sich einfach ab. Das unangenehme Gefühl geht in angenehmes Gefühl über. Und kommt das angenehme Gefühl, dann sind wir sofort wieder draußen. Ah, das ist doch schön, jetzt fängt die Meditation an, richtig Frucht zu bringen. Scheißele, wir sind schon wieder weg. Meditation ist schon wieder passé. Ich warne euch immer davor, die Meditation als gut oder schlecht zu bezeichnen. Die Praxis ist die Achtsamkeit, das Beobachten von dem, was entsteht. Wir müssen das verstehen. Wir müssen das wie ein Forscher jeden Moment beobachten. Das Experiment beobachten, um verstehen zu können. Und wir können das nicht mit unserem Verstand verstehen. Können wir das mit unserem Verstand verstehen, müsste ich nicht hier sitzen und euch das ständig wieder aus dem Mund lassen oder aus dem Herzen lassen. Dann könnte ich das euch einmal sagen, das schreibt ihr euch auf und dann versteht ihr es. Immer wieder müssen wir das anschauen. Das Herz ist das Einzige, was versteht. Das Herz oder das Shit in dem Fall ist das Einzige, was versteht. Das, was die Weisheit parat hat. In dem Moment, wo das einmal den Vorgang vollkommen, jede Geistessekunde dabei oder Geistesmoment dabei gewesen ist, hat es verstanden. War man nur ein Geistesmoment unachtsam? Hat der Geist sich nur einmal kurz nach außen bewegt oder wollte er sich nur einmal kurz nach außen bewegen, müssen wir das ganze Experiment neu machen. Dann, wenn wir das einmal vollkommen jeden Moment achtsam gewesen sind, haben wir es verstanden. Und dann heißt es, wenn wir durch den Schmerz durchsitzen, dann können wir das beim ersten Mal schaffen oder wir können das beim tausendmalsten immer noch nicht schaffen. Weil nur die erste Reaktion ist, dass dieser Scheißschmerz. Warum ist er jetzt noch nicht vorbei? Den will ich nicht, das ertrage ich nicht, das halte ich nicht auf. Zack. Und das ist das andere Untersuchung. Und dann müssen wir nochmal anfangen. Und dann müssen wir noch anfangen. Solange müssen wir einmal wirklich vollkommen achtsam dabei sein. Ohne den Geist irgendwann mal für nur einen Geistesmoment. Und ihr wisst, es gibt viele Geistesmomente in einem Augenblick. Rauszulassen. Und dann haben wir es verstanden. Und nachdem wir es verstanden haben, haben wir es verstanden. Und dann wissen wir auch, was derjenige, der uns davon erzählt hat, meint. Da braucht man nicht mehr zu fragen. Da braucht man nicht mehr nachzufragen. Das ist uns alles so klar und programmiert. Wenn das nicht so klar wäre, dann müsste jeder Arahant zum erhabenen Buddha gehen und fragen, ob er Arahant geworden ist. In dem Moment, wo ich Nibbana sehe, habe ich Nibbana gesehen und habe verstanden, dass das Nibbana ist. Da brauche ich niemanden zu fragen. Aber ich habe gefragt, einfach aus Interesse haben. Und die Meinungen waren verschieden. Ich fand das interessant. Die Meinungen sind immer verschieden. Die einen meinen das, die anderen meinen das. Aber am Anfang ist man halt einfach noch wankelmütig. Und dann hält man sich halt noch an diesen Dingen fest. Man hält sich noch an Meinungen von anderen fest. Man hält sich noch an Ansichten von anderen fest. Weil man sich selber unsicher fühlt. Diese Unsicherheit zu ertragen ist auch eine dieser Übungen. Diese Unsicherheit mit Gleichmut zu beobachten, ist auch eine dieser Unsicherheiten. Alle diese Basisgefühle mal zu beobachten. Unangenehme Gefühle, angenehme Gefühle, neutrale Gefühle. Angst zu beobachten, Schmerzen zu beobachten. Unsicherheit zu beobachten. Einfach dabei zu bleiben, zu beobachten zu können. Das bin ich nicht, das gehört mir nicht, dies ist nicht mein Sein. Ich kann es beobachten. Es ist entstanden und dann wird es auch wieder vergehen. In dem Moment, wo ich reagiere, bereite ich Dukkha. Das ist ganz klar. Lade ich sofort eine große oder eine kleine Portion von Dukkha auf. Und Dukkha heißt einfach Unzufriedenheit, Rastlosigkeit. Amen. Und vergesst es nicht. Das erste Mal, wenn ihr versucht, bei diesen Gefühlen dabei zu bleiben, es ist, als ob ihr auf dem elektrischen Stuhl sitzt. Euer ganzer Körper oder euer ganzes Ich will nicht dabei bleiben. Es wehrt sich mit Händen und Füßen. Und da braucht er einfach eine unsägliche Geduld. So lange, bis ihr mal von einem Moment das Gefühl entstehen seht und das Gefühl vergeht. Das ist Training, das ist ganz hartes Training. Da braucht ihr diese Entschlossenheit, von der Thanachar Mahapo heute Morgen erzählt hat. Er erzählt, wie er immer wieder, die ganze Nacht durch, er hat sich abends hingesetzt, um 6 Uhr abends bis morgens um 6 Uhr ist er gesessen. Was er wollte Samadhi erreichen. Und er hat gesagt, er hat es jede Nacht erreicht. Ob das nur nach einer Stunde war, ob das nach 6 Stunden waren oder nach 11 Stunden. Aber was er im Laufe der Zeit gemacht hat, und dann hat er gesagt, das war mir egal. Wenn ich pissen musste, dann habe ich gepisst. Ne? Ich bin aber nicht aufgestanden. Aber er hat nicht. Aber die Notwendigkeit, sich des Urins zu entleeren, war da. Und er ist nicht aufgestanden. Und gesagt, okay. Und wenn es rausläuft, dann läuft es raus. Wenn Schmerzen kommen, dann kommen Schmerzen. Das ist mir egal. Ich sitze da durch. Und dann hat er heute erzählt, jeden Morgen nach so einem harten Kampf, war seine Robe klitschnass. Sagt, es war weder Schweiß, es war noch Urin, sondern das war irgendeine Flüssigkeit, die aus dem Körper rauskommt. Und dann sagte mit dem im nächsten Satz, sagte er, und da schau bitte hin, das ist nur die Macht der Kilesa. Das war nur aufgrund der Macht der Kilesas, die über unseren Körper oder über unsere fünf Kandas haben. Die diese Robe pitschnass gemacht haben. Nur die Macht. Und nur dadurch, dass er nicht nachgegeben hat. Wir haben alles versucht und er hat nicht nachgegeben. Dann hat er das eine Nacht gemacht, die zweite Nacht gemacht, die dritte Nacht gemacht. Dann hat er vielleicht mal eine Nachtpause gemacht. So lange, bis er sich die Sitzhaut durchgescheuert hat. Das war ihm egal. Das ist einfach aufgekracht. Und das heißt, das ist die Entschlossenheit, mit der ich die Praxis gegangen bin. Und deswegen brauchen wir uns nicht zu wundern. Deswegen ist es bei ihm sehr schnell gegangen. Und jetzt brauchen wir uns nur anzuschauen, wo wir sofort aufgeben. Ja, und da ist auch unsere Grenze. Und über das Hindernis kommen wir auch nicht weiter. So. Und damit möchte ich auch den Vortrag beenden. Ich kann mir nur wünschen, dass ihr in euer Herzen gegangen ist und dass ihr wenigstens versucht, das nachzuvollziehen. Und nachzuvollziehen heißt nicht, zu verstehen zu wollen, sondern nachzuvollziehen. Mit eurem Herzen nachzuvollziehen. So lange, bis ihr versteht von dem, was ich spreche. Solange ihr es nicht verstanden habt, weitermachen. Die Instruktionen sind einfach, das selber nachzuvollziehen. Wie gesagt, als der Mahabohan mir den Weg gesagt hat, wie ich da durchkomme. Das ist 4 Jahre lang üben. 4 Jahre. Immer wieder dasselbe. Immer wieder dasselbe. Und es ist immer mehr Splitter sind da abgefallen. Alleine aufgrund dieser ganz einfachen Aussage. Oder dieser ganz einfachen Wegbeschreibung. So lange, bis ich verstanden habe, warum er das gesagt hat und was er damit meint. Und vor allem, wenn man dann die ganzen Splitterfällen sieht, wenn man das macht, dann weiß man, was dahinter steckt, was er damit eigentlich gemeint hat. Und wenn man das nicht macht und wenn man denkt, das brauchen wir nicht, na, dann ist das eben das Ende. So. Und damit schließe ich.